Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wie verprellt man seine Zuhörer gleich am Anfang der Sendung? Vielleicht mit dem Satz, wir reden heute übers Pickelausdrücken. Ickelig, eitrig, klebrig, No-Go-Thema. Andere flippen aus und sagen, yeah, Pickelausdrücken, das macht voll Spaß, es plöppt, es spritzt da irgendwie rum. Die Unterirdischen sind ganz, ganz spannend. Wir müssen da heute drüber reden, denn wer ausdrückt, bringt sich in Lebensgefahr. In Texas, in den USA, ist es schief gelaufen. Dieses Beispiel schauen wir uns gleich näher an. Kopfschmerzen, Doppelbilder, Sehstörungen, Schlaganfall-ähnliche Ausfälle, das alles kann passieren, wenn wir falsch drücken. Damit es nicht passiert, sprechen wir heute mit einer Hausärztin über das Pickel ausdrücken. Mit in der Sendung dabei heute Abend Caro Bredendieck aus unserer Nachrichtenredaktion.
Grüezi.
Und Deutschlandfunk Nova Reporterin Theresa Nehm.
Hallo.
Wir reden unter anderem auch über Haustürwahlkampf, über Mehmet Scholl, Nordkorea und die Türkei. Theresa, Caro, damit alle gleich mal wissen, woran sie sind heute Abend. Pickel ausdrücken oder nicht, Caro?
Immer. Ich kann mich nicht beherrschen.
Theresa. Es kommt drauf an, wie reif er ist.
Schöne Detailfrage. Ach, ja. Das klären wir auch noch, wie reif Pickel sein können. Der Drücker am Mikrofon heute Abend heißt Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sehen mit Pickel im Gesicht einfach doof aus. Bis auf ein paar Ausdruckfetischisten braucht man die Dinge eigentlich nicht. Eine junge Texanerin, die hatte einen an der Augenbraue, hat ihn ausgedrückt. Plötzlich schwillt ihr Gesicht extrem an. Sie fährt ins Krankenhaus, zum Glück an dieser Stelle, denn dieser Pickel hätte lebensgefährlich für sie werden können. Das Zellgewebe ihres Gesichts hat sich nämlich schwer entzündet. Alles nur aufgrund von den Bakterien, die da in diesem Pickel drin waren. Wir haben uns im Team hier gefragt, ist Pickel ausdrücken denn wirklich so gefährlich? Fragen wir Jael Adler, sie ist Hautärztin aus Berlin. Frau Adler, wie kann es denn sein, dass Pickel so gefährlich werden können?
Also es ist ja so, wir haben auf der Haut ganz viele Bakterien, die dürfen da auch sein. Aber manchmal hat man eben Pech, dass sie durch so eine Mini-Verletzung, wie durch so einen ausgedrückten Pickel, in tiefere Gewebeschichten eindringen und dann, weil sie auch ja stoffwechselaktiv sind, Enzyme produzieren, Gifte produzieren, quasi sich durch das Gewebe fressen und dann so eine richtige Weichteilentzündung hervorrufen können. Und das geht dann mit Schmerzen, Rötung, Schwellung, Fieber einher. Und die Verschleppung der Bakterien auch durch Blutgefäße kann dann eben auch zu dieser gefährlichen Sinusvenenthrombose im Gehirn führen, also zu einer Verstopfung der venösen Gefäße. Und dann gibt's Kopfschmerzen, dann gibt's Doppelbilder, dann gibt's Sehstörungen, dann gibt's richtige neurologische Ausfälle, die man quasi so ähnlich vielleicht auch von einem Schlaganfall her kennt. Und natürlich könnten auch diese Bakterien, diese Weichteilentzündungen sich in die Augenhöhle vorarbeiten, dort wichtige Strukturen abdrücken, das ganze Augenbett in Mitleidenschaft ziehen. Und deswegen ist das gefährlich, einfach weil die praktisch organische Struktur des Auges und des Gehirns in Gefahr ist. Aber es ist natürlich eine Pechsache. Also die meisten Pickel, die man ausdrückt, die gehen gut.
Mhm. Nur noch mal zum Verständnis. Also das, was in dem Pickel drin ist und die Bakterien, die sind in dem Pickel, wenn man ihn nicht ausdrückt, einfach mal eingeschlossen. Und dadurch, dass wir ausdrücken, entsteht einfach eine Wunde und es gelangt dann irgendwie ins Blut oder irgendwie in andere Bahnen. Ja?
Also Sie haben recht, auch in einer Pore, in einem Pickelkanal können Bakterien sein. Die müssen aber eben nicht sich plötzlich dann ausdehnen. Das gibt's aber auch. Aber der häufigste Grund, warum es jetzt nach dem Pickelausdrücken dazu kommt, ist, dass man einfach die Bakterien verlagert. Wenn man zum Beispiel sehr viel Druck ausübt auf den Pickel, dann platzt der manchmal richtig in der Tiefe des Gewebes, ne, statt sich nach außen zu entleeren, in die Tiefe. Und wenn dann da Bakterien sind, entweder aus dem Porenkanal oder über die Haut hineingekrabbelt, gekrochen, dann kann es diese schwere Infektion geben. Im Grunde ist es egal, ob es aus der Tiefe, aus der Pore kommt oder von außen.
Aber Frau Adler, das ist ja keine Lösung. Man muss doch den Pickel irgendwie ausdrücken, oder?
Ich sehe das genau wie Sie. Deswegen, wer morgens vorm Spiegel steht und da ist so eine Eiterpustel, der kann die Finger nicht von lassen. Deswegen ganz vorsichtig. Also Sie müssen die Stelle desinfizieren. Sie müssen Ihre Nägel kürzen, die Hände waschen, vielleicht auch die Finger desinfizieren und dann ganz vorsichtig mal spreizen, sanft drücken und das quasi so raushebeln, das Material, oder rausmelken. Wenn Sie aber merken, es klappt nicht, aufhören, nicht mit aller Gewalt dran rumdrücken, denn sonst implodiert also der Pickel, der Inhalt in die Tiefe des Gewebes und dann kann es ja auch Narben geben. Auch das ist nicht schön, ne? Wenn man dann hinterher so eine tiefe Entzündung hat, dass die Haut für immer dann geschädigt bleibt an der Stelle.
Erkennen wir denn aufgrund des Aussehens des Pickel, mit was für einem Pickel wir es zu tun haben?
Schon so ein bisschen. Also wenn Sie so eine fettige Haut haben und viele Mitesser haben, denn wenn dann einer sich davon mal entzündet, dann haben Sie eher so eine Akne, ne? So ein Aknepickel. Und wenn der ein Eiterstäbchen hat, dann ist der auch mit Bakterien, die nicht primär im Pickel wohnen, überlagert, mit Staphylokokken. Und diese oberflächlichen Pickel, die kann man auch leichter öffnen und auch die Mitesser kann man leichter leeren. Während wenn sie so eine ganz tiefe Entzündung haben, so Erwachsene haben das manchmal, so tiefe Knoten an den Wangen, Erwachsenenakne oder sowas, oder auch mal ein eingewachsenes Haar oder auch mal, wenn plötzlich auf dem Rücken so ein Ding plötzlich aufploppt, ja, da muss man echt vorsichtig sein, da würde ich nicht selber Hand anlegen. Manchmal ist es ganz nett, mit Zugsalbe zu arbeiten. Mhm. Das ist so eine Schieferölsalbe, die ist schwarz, rezeptfrei, 20%ig, kann man in der Apotheke kaufen und dann so eine atmungsaktive, selbstklebende Folie auch aus der Apotheke drüber und das mal 3 Tage drauf lassen. Und manchmal reifen die dann von selber und entleeren sich ganz sanft von selber und verschwinden dann auch.
Gibt es denn Körperregionen, wo wir auf jeden Fall sagen, da irgendwie die Finger von lassen, wenn da ein Pickel sein sollte?
Die gefährlichste Region bezüglich Nebenwirkung ist tatsächlich der Bereich im Gesicht oberhalb der Oberlippe. Denn da kann diese Symptomatik im Gehirn durch Verschleppung von Bakterien durch die Venen passieren. Und das ist richtig gefährlich. Da muss man sich zweimal überlegen. Da nur wirklich an oberflächlichen Pickeln arbeiten. Und die Dame da in dem Fall, den Sie da gerade geschildert haben, die hat wahrscheinlich einen tiefen Pickel an der Augenbraue gehabt und hat einfach auch zu aggressiv und zu wild gearbeitet und den ganzen Schmodder in die Tiefe gedrückt.
In der Tat. Jael Adler, Hautärztin aus Berlin, sagt, Pickel gerne ausdrücken, aber sehr, sehr vorsichtig sein. Es ist Zufall, wenn sowas passiert, wie bei der jungen Texanerin, deren Gesicht danach stark angeschwollen ist, nachdem sie gedrückt hat. Mittlerweile sammelt die Texanerin Geld für die Arztrechnung, die war sehr hoch, ist eine Crowdfunding-Kampagne. Wenn ihr mehr über Haut, über dieses größte Organ des Menschen erfahren wollt, dann an dieser Stelle Empfehlung. Jael Adler hat ein Buch geschrieben, Hautnah heißt es, alles über unser größtes Organ. Das Gespräch mit ihr habe ich kurz vor der Sendung geführt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Stellt euch vor, dieser Song läuft jetzt bei euch im Kopfhörer. Ihr sitzt in der Bahn, gegenüber so ein Mitzwanziger sitzt euch gegenüber, hat auch ein Handy in der Hand, swipet die ganze Zeit alle 10 bis 30 Sekunden nach oben an seinem Smartphone und lacht. Was ist da los? Er schaut Facebook, ein Video nach dem anderen. Videos auf Facebook schauen ist nämlich vielleicht das neue Fernsehen. Ab morgen bekommt das Video auf Facebook eine noch wichtigere Rolle. Da wird die neue überarbeitete Videoseite vorgestellt und es ist, wenn man so möchte, eine Kampfansage an YouTube. Theresa, warum wird es jetzt für YouTube denn gefährlich?
Na, YouTube finanziert sich ja durch Werbung und Facebook buhlt jetzt sozusagen fleißig mit da um die Werbeanbieter, denn Facebook hat nämlich täglich 2 Milliarden Nutzer. Und das ist für den Werbemarkt, kann man mal sagen, eine ganz angenehme Reichweite. Mhm. Also zum Vergleich, YouTube hat täglich 1 Milliarde User allein durch mobile Aufrufe auf YouTube. Also trotzdem Facebook, weil es ja viel mobil genutzt wird, das Doppelte.
Jetzt mal abgesehen von dieser Reichweite, was hat Facebook denn noch zu bieten, dass mehr Leute ihre Videos auf Facebook dann hochladen?
Naja, sie locken natürlich mit Geld. 55% der Werbeeinnahmen bekommen die Produzenten der Videos, wobei man auch sagt, sagen muss, YouTube macht das ganz genauso mit seinen Videos. Nur hat Facebook jetzt ganz gezielt Videoblogger angefragt. Die haben Fernsehproduzenten verpflichtet für Sportvideos, für Klatsch- und Tratsch-Sachen, Wissenschaftsdokus, also zum Beispiel National Geographic. Und dann wird es so richtig kleine Videokanäle geben.
Und wie wird das alles konkret aussehen, weiß man das auch schon?
Also es wird höchstwahrscheinlich so ein bisschen kachelartig aussehen, eben mit diesen Videokanälen. Das Ganze soll auch Watch heißen und es wird, wie gesagt, diese Videosparte eine zentrale Rolle bei Facebook bekommen, in der App, aber auch in der Browserversion. Wie das alles genauer aussieht, das wird Facebook höchstwahrscheinlich morgen verkünden bei der Präsentation. Und es gibt bereits eine Testversion, die wird aber erstmal nur von Usern in den Staaten getestet.
Und dann ist halt auch die Frage, ob es dann zum Beispiel das gibt, was es bei YouTube ja auch gibt, dass man so ganze YouTube-Channels hat. Also gibt es dann wahrscheinlich von den jeweiligen Personen Facebook-Channels in Zukunft vielleicht.
Möglicherweise,
man weiß es nicht. Also Facebook schauen, soll das neue Fernsehen werden. Morgen gibt es dann die komplette Vorstellung von dieser neuen Version und dem neuen Service.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ah, es klingelt an der Tür und keiner da. Klingelstreich. Sowas würde eine Partei nie machen. Abhauen einfach. Leute an der Tür stehen lassen. Die SPD in NRW hat heute ein paar Tipps für ihre Wahlhelfer veröffentlicht. So gelingt's im Haustürwahlkampf. Ihr habt richtig gehört. Klingt ein bisschen oldschool, aber es gibt Empfehlungen für den Haustürwahlkampf. Caro Bredendieck aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich diese Regeln für uns mal angeschaut. Was sind denn laut der SPD in NRW die Do's und Don'ts?
Die SPD schreibt erstmal, es heißt Haustürwahlkampf. Also man
soll sich jetzt nicht gleich ins Wohnzimmer da verziehen oder da reinstürmen, sondern schön draußen stehen bleiben. Da spielt auch Zeit eine Rolle. Pro Haustür soll ein Gespräch laut SPD bitte nicht viel länger als 3 Minuten dauern. Man soll nicht rumlabern, sondern auch mal zuhören und vor allem auch akzeptieren, wenn jemand eben nicht mit einem reden will. Und die SPD schreibt auch, man soll checken, in welchen Vierteln viel Wählerpotenzial ist und auf gar keinen Fall nach 20 Uhr bei jemandem klingeln und dann fragen, ob er vielleicht gerade noch Lust hat, ein bisschen über Politik zu reden.
Ich frage mich sowieso, wie das laufen will, ob man dann klingelt und erstmal sagt, hallo, ich würde gerne über Politik mit Ihnen reden oder eben nicht. Wissen wir nicht, können wir nicht verifizieren. Was ist mit den anderen Parteien? Setzen die auch auf Haustürwahlkampf?
Auf jeden Fall. Also die Linke macht's, die AfD macht's, vor allem in Ballungsräumen. Und auch die Grünen wollen an so viele Türen wie möglich klopfen. Im September veranstalten die Grünen auch bundesweit eine Haustür-Wahlkampf-Challenge und schicken Leute in die Städte und aufs Land und betteln sich, wer die meisten potenziellen Wähler erreicht. Nur die FDP, die setzt eher nicht auf Hausbesuche. Ansonsten haben mir aber alle Parteien gesagt, dass sie gute Erfahrungen gemacht haben im Haustürwahlkampf und dass das eben sehr, sehr viel bringt aus ihrer Sicht.
Die CDU ist ein bisschen vorwärtsgewandter, wenn man so möchte. Sie koordiniert das alles noch mit einer App. Ne?
Genau, die hat zwei Funktionen. Erstens schickt sie die CDU-Wahlkämpfer per GPS in die Straßen, in denen sich das Klingeln am meisten lohnt. Und zweitens zählt sie mit, wie viele Hausbesuche jemand gemacht hat. Und laut der CDU gibt es dann sogar ein 3-stufiges Belohnungssystem. Wer 60 Türen schafft, wird gekürt als Hans Dampf in allen Gassen. Bei 120 Türen bekommt man den Titel Marathonläufer. Und wer kurz vor der Wahl die meisten Hausbesuche von allen gemacht hat, den will Kanzlerin Merkel angeblich sogar persönlich anrufen.
Gar nicht so schlecht. Also selbst wenn man Merkel-Fan ist und das als Motivation irgendwie versteht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das erstmal ein bisschen Überwindung ist, an fremden Türen zu klopfen und so ein bisschen Zeugen Jehovas-Style. Dann da zu sein.
Ja, absolut. Und deshalb hat zum Beispiel die CDU Übungstüren gebaut, also eine Holztür. Und wenn man die öffnet, steht dahinter ein mannshoher Bildschirm. Und dann werden die Wahlkämpfer mit einem virtuellen potenziellen Wähler konfrontiert. Und es gibt sogar 3 verschiedene Typen, den Wutbürger, den Unentschlossenen und den CDU-Affin. Und einer der CDU-Wahlkampforganisatoren sagt, mit dem CDU-Affin, das muss man am meisten üben, weil die wollen dann, dass man auf einen Kaffee reinkommt und so. Und das, und da ist sich die CDU dann tatsächlich mal einig mit der SPD, wird einfach viel zu viel Zeit kosten.
Würdest du dich auf ein Gespräch einlassen, wenn jemand klingeln würde? Oder würdest du sofort zumachen und sagen, ich bin Journalistin, ich weiß sowieso alles besser?
Ich glaube, ich würde mich tatsächlich darauf einlassen.
Ja, so ein bisschen Plausch, warum nicht?
Wenn es nicht mehr als 3 Minuten dauert.
Die NRW-SPD hat Tipps für den Haustürwahlkampf veröffentlicht und auch die anderen großen Parteien wollen vor der Bundestagswahl an möglichst vielen Türen klingeln. Informationen waren das von Caro Bredendieck. Andere entscheiden sich wie über den Wahlomat. Der kommt übrigens Ende August dann online. Da kann sich dann jeder nochmal informieren, welche Partei es ist.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir gehen nach Berlin an dieser Stelle und reden über Müll. In Berlin, da steht man ja gerne mal so ein bisschen schmunzelt vor diesen orangenen Mülleimern. Da sind lustige Sprüche drauf, die sollen da für Ordnung und Sauberkeit sorgen. Die klingen dann zum Beispiel gute Sitte in Mitte, Friedrichsrhein oder macht Panko Blanco. So klingt es. Ähnlich kreativ wollen die Wirtschaftsbetriebe in Duisburg im Pott sein. Zum Wegwerfen in Mülleimer wollen die animieren mit dem Hashtag Mach's rein und einer persönlichen Ansprache, zum Beispiel Respekt Robert. Insgesamt 8 Varianten gibt's dort und 2 kommen nicht so gut an. Theresa, warum?
Na, 2 davon tragen türkische Namen und zwar lauten diese Varianten Machet, Mehmet und Geht doch, Gülşen. Ja, und da steht dann eben da so auf diesen jeweiligen Mülleimern diese Namen und in den sozialen Netzwerken gibt es jetzt dazu zahlreiche Kommentare, dass das ganz schön rassistisch sei. Also es kommt überhaupt nicht gut an, denn also der Vorwurf ist, dass diese Sprüche den Eindruck entstehen lassen, dass die Türken allein für den Müll auf den Straßen in Duisburg verantwortlich sein sollen.
Wie reagieren denn die Wirtschaftsbetriebe dort auf diese Rassismusvorwürfe?
Also ein bisschen nach dem Motto, ja, wie man es irgendwie macht, macht man es jetzt anscheinend falsch. Die haben sich nämlich eigentlich gedacht, wir wollen jetzt alle Duisburger ansprechen und in der Stadt leben immerhin 500.000 Menschen und davon sind 35.000 Türken und die sollten jetzt bei dieser Kampagne nicht ausgeschlossen werden und deswegen hat man sich auch für die Namen Mehmet und Gülşen entschieden. Ja, das soll der ursprüngliche Gedanke dabei gewesen sein und das ging jetzt wie gesagt ein bisschen nach hinten los, sogar so sehr, dass die türkische Presse davon Wind bekommen hat und derzeit sagt, das sind rassistische Mülleimer.
Unglaublich. Ich meine, was dahinter steckt, ist ja so, dass man als Stadt glaubt, wenn der Mülleimer sympathisch rüberkommt, dann wirfst du da was rein. Ne?
Genau, und wenn man sich einfach persönlich angesprochen fühlt.
Ja, deswegen machen die beiden Sprüche, machet Mehmet oder geht doch Gülcan, in Duisburg gerade schlechte Laune.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es ist ein bisschen wie beim Tennis. Zwei fetzen sich und der Rest der Welt schaut zu. Donald Trump versus Kim Jong-un, so lautet die Partie. Es ist brisanter geworden zwischen den beiden Ländern. Nordkorea hat jetzt zuletzt nochmal seine Drohung konkretisiert. Bis Mitte August soll der Einsatzplan stehen, um 4 Mittelstreckenraketen über Japan hinweg auf Guam abzufeuern. Eine Pazifikinsel mit einem US-Luftwaffenstützpunkt, Militärbasis dort. Das meldet zumindest die staatliche Nachrichtenagentur aus Nordkorea. Viele europäische Politiker haben sich auch zu Wort gemeldet heute. Die Sorge wächst von der möglichen Eskalation. Wir haben uns gefragt, wer kann denn in dieser hochgeschaukelten Situation noch vermitteln? Peter Kujat ist langjähriger Asienkorrespondent und Nordkorea-Kenner. Ich habe mit ihm heute gesprochen und wollte wissen, was seine Einschätzung ist, wer zwischen den USA und Nordkorea vermitteln könnte.
Ich glaube, vermitteln kann tatsächlich keiner, denn Nordkorea möchte auf Augenhöhe mit den USA sprechen und das heißt, es geht wirklich nur mit den USA, am liebsten gleich mit Trump, das ist völlig klar, wobei man würde, glaube ich, auch den etwas besonderen Außenminister Rex Tillerson nehmen, aber es ist völlig klar, dass man mit den USA reden möchte. Von denen möchte man letztlich, so ist mein Eindruck, die Garantie, dass man als Atommacht anerkannt wird und nicht angegriffen.
Du sagst also, dass diese beiden Parteien, die USA und Nordkorea, das selber lösen müssen. Du sagst, es gibt auch keine anderen Länder, wie zum Beispiel China, die den Druck auf Nordkorea erhöhen könnten und dadurch irgendwas verändern.
Nein, China ist so oft aufgefordert worden und sollte vermitteln und hat es nicht geschafft. Und wenn man in Nordkorea mit Nordkoreanern geredet hat, dann waren die immer haben immer gesagt, China kann man nicht trauen. Das heißt, die lassen sich von China nur unter Druck setzen, wenn China den Geldhahn komplett zudreht. Und das macht China nicht, weil es weiß, dann kollabiert das System und das wollen sie natürlich auch nicht.
Wer bestimmt denn da gerade so die Regeln dieses Spiels?
Es ist schwer, in Nordkorea wirklich hineinzuschauen und zu wissen, wer im inneren Führungszirkel mit dabei ist. Aus den Erfahrungen würde ich sagen, hat Kim Jong-un die Macht wirklich bei sich zentralisiert. Er hat mögliche andere Machtzentren wie sein Onkel ja radikal ausgemerzt, ihn zum Tode verurteilt. Insofern, ich glaube, er ist ein echter Machtpolitiker wie sein Vater und auch sein Großvater, die ja schon die Diktaturen in Nordkorea aufgebaut haben. Er bestimmt die Regeln und er, deswegen passt das auch ganz gut, dass der General gesagt hat, man legt den Angriffsplan bzw. den Plan zum Abschuss der Raketen, es ist ja nicht wirklich ein Angriffsplan, dem Kim Jong-un, dem Diktator Nordkoreas, vor.
Wie viel Bluff ist da dabei und wie viel Realität ist da dabei? Also wie brenzlig, deiner Einschätzung nach, kann das alles werden?
Es kann deswegen brenzlig werden, weil, und ich würde es fast umdrehen, das klingt zwar ein bisschen paradox, aber die Unberechenbarkeit eher auf Seiten der USA liegt. Ich halte Kim Jong-un für keinen, der nicht der Logik folgt. Das heißt, er hat die Option in der Hand, dass er, und aus meiner Sicht deutet vieles darauf hin, dass er einfach nochmal einen Raketentest macht. Er sagt ja auch, er schießt nicht auf Guam, sondern 30 bis 40 Kilometer vor Guam, also noch außerhalb der US-Hoheitsgewässer, gehen die Raketen, es sollen ja angeblich 4 werden, ins Wasser. Dann wäre das eigentlich ein weiterer Raketentest. Der ist zwar Nordkorea verboten, aber sie haben in früheren Zeiten auch schon so ganz offiziell angemeldet mit der genauen Uhrzeit, der genauen Einschlagsort, so wie man das international unter dem Völkerrecht eigentlich auch macht. Das heißt, man könnte Nordkorea zwar einen Vorwurf machen wegen des Verstoßes gegen die UN-Sanktionen, aber nicht, dass er sowas generell macht. Und das setzt die USA in eine ganz schwierige Position. Wie reagieren sie darauf? Und ich gebe zu, da habe ich so meine Sorge, wie Trump, der US-Präsident, damit umgeht.
Weil du sagst, Trump ist derjenige, der in diesem ganzen Spiel unzurechnungsfähiger ist, ja?
Unzurechnungsfähig ist ein hartes Wort. Ich sage nicht berechenbar, was das angeht. Denn er hat sehr unterschiedliche Signale ausgesandt. Er war ja auch derjenige, der mal gesagt hat, ich würde auch mit Kim Jong-un reden. Und ich hoffe, das tut er vielleicht auch irgendwann nochmal. Denn man darf auch nicht vergessen, in seiner Administration, da gibt es eben den US-Außenminister, der ja selbst in dieser Situation immer noch gesagt hat, also wir gehen davon aus, dass es im Moment keine Gefahr darstellt. Also es gibt ja auch Töne, die die Tür zumindest für ein Gespräch offen halten.
Das ist die Einschätzung von Peter Kujat, langjähriger Asien-Korrespondent.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
mit Spucke Strom erzeugen. Ja, das geht und zwar durch eine Batterie aus Papier und Speichel. Wissenschaftler aus den USA haben diese Batterie entwickelt, damit sie in Katastrophensituationen als Energiequelle fürs Nötigste eingesetzt werden kann. Strom durch Spucke, verrückt eigentlich auch, was man alles so mit dieser Spucke machen kann, haben wir uns gedacht. Deswegen hat sich Theresa den ganzen Tag damit beschäftigt und sich ein bisschen näher angeschaut und so einige Eigenschaften gefunden, ne?
Ja, also Spucke ist ein wahrer Alleskönner, mit dem man sogar Bier brauen kann.
Das klingt jetzt wiederum wieder ein bisschen eklig.
Ja, sind wir wieder zurück beim Ekel. Aber es ist tatsächlich so eine Tradition in Südamerika. Gerade in Peru wird das Chicha-Bier aus Mais mit Hilfe von Spucke hergestellt. Und zwar ist es so, dass die Frauen dort aus Maismehl, da wächst ja relativ viel Mais, Fladen backen und dann diesen Fladen ordentlich zerkauen, also die Stücke da richtig schön voll speicheln. Und im Speichel sind ja dann Enzyme drin. Und diese zerlegen mehr oder weniger die Stärke des Mehls zu Zucker. Und dieser Zucker, den brauchen die ja, damit überhaupt eine Gärung stattfinden kann. Und so können die dann das Bier erst herstellen.
Also sehr sinnvoll eingesetzt, wenn wir schon bei Traditionen sind. Ja, so ein altes Hausmittelchen ist ja bei einer kleinen Wunde oder auch beim Stich, ne? Habe ich es auch schon irgendwie Spucke drauf. Hilft das wirklich?
Also das kommt ein bisschen drauf an. Wenn jetzt zum Beispiel Oma ihre Spucke da auf das kaputte Knie vom Enkel drauf schmiert, das sollte man wirklich nicht machen, denn Oma hat ganz viele, also wir alle haben ganz viele, nicht nur die Oma, wir alle haben ganz viele Bakterien.
Das war diskriminierend.
Ja, sorry Oma. Wir haben alle sehr viele Bakterien in unserer Spucke. Deswegen sollte man niemals fremde Spucke verwenden, sondern nur die eigene. Und das kann man dann wirklich machen, denn in dieser Spucke ist ein Protein drin, das heißt Histatin. Und das ist eigentlich dafür da, dass der Zahnschmelz wieder aufgebaut wird. Gleichzeitig ist es aber auch noch antibakteriell und geht auch noch gegen Pilzbildung vor. Und dadurch ist es auch, dass wenn man eine Wunde hat in der Mundschleimhaut, die heilt viel, viel schneller
total
als draußen.
Ja. Ist das das einzige Wunderprotein da in der Spucke oder gibt es da mehr?
Es gibt noch mehr, aber jetzt nicht in der menschlichen Spucke. Also ich persönlich war ganz krass geflasht von dem Speichel der Gila-Krustenechse. Jetzt wird es ein bisschen speziell, denn die hat auch ein Eiweiß in ihrer Spucke, die inzwischen zur Behandlung von Diabetespatienten eingesetzt wird. Da gibt es so eine richtige Medizin dafür. Zur Erklärung, also die Echse, die kann auch mal ein paar Monate ohne Essen auskommen und wenn sie dann mal eine Maus frisst, schnellt der Blutzuckerspiegel bei ihr wahnsinnig in die Höhe. Ne? Mhm. Und damit sich das wieder normalisiert, braucht die Echse, so wie wir Menschen auch, Insulin, das Hormon Insulin. Und bei der Echse wird das Insulin durch dieses Eiweiß, was sie da hat, aktiviert. Und genau diese Funktion wird bei den Diabetespatienten jetzt angewendet und das schon seit 10 Jahren. Also da wurde extra dafür ein Medikament mit diesem Eiweiß entwickelt.
Unglaublich. Mhm. Gibt es noch eine Eigenschaft, die uns im Alltag hilft? Als Wunderheiler haben wir gerade schon gesagt, taugt Spucke. Was ist mit Putzmittel oder Kleber? Geht das?
Es gibt tatsächlich Menschen, die auf Spucke als Putzmittel schwören. Da gibt es jetzt aber keine genauen Begründungen dafür, warum das gut ist oder nicht. Was aber wirklich effektiv ist, ist in die Schwimmbrille, in die Taucherbrille zu spucken und dann das schön zu verschmieren und dann ist es ja so ein bisschen schleimig und diese Gelschicht auf der Brille ist super, weil dann nämlich die ganzen kleinen Wassertropfen nicht an der Brille haften bleiben und dann beschlägt die nicht.
Ich glaube, vorher noch Zahnpasta reinreiben, habe ich auch mal gehört, ne? Damit man diese Plastikschicht, also wenn du sie neu kaufst, die Schwimmbrille, damit die Plastikschicht weggeht und danach reinspucken. Abgefahren.
Wow. Aber dann hast du ja eine Zahnpastaschicht vor den Augen.
Riecht ja aber. Nee, die musst du natürlich dann abwaschen. Zum Glück haben wir so viel davon, denn im Durchschnitt produzieren wir 1 Liter am Tag. Was man sonst alles noch mit diesem Sekret machen kann, seht ihr in einem schönen Bild bei uns auf deutschlandfunknova.de. Fußballer haben da so ihre eigene Auslegung.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es ist seit über einem Jahr eine traurige Dauermeldung aus der Türkei. Es hat neue Festnahmen gegeben, auch heute wieder. Heute gab es Razzien gegen Medienvertreter. 35 Journalisten wurden festgenommen. Caro, die erste Vermutung bei so einer Nachricht ist, den Vertretern wird eine Verbindung zur Gülen-Bewegung vorgeworfen. Ne?
Genau, ja. Die Gülen-Bewegung wird in der Türkei ja als Terrororganisation eingestuft. Der türkische Präsident Erdogan und der islamische Prediger Fethullah Gülen sind ja verfeindet. Und Erdogan wirft ihm vor, für den Putschversuch verantwortlich zu sein. Dementsprechend werden seit einem Jahr alle Leute festgenommen, die angeblich irgendwie mit der Gülen-Bewegung in Verbindung stehen. Und jetzt eben auch diese 35 Journalisten.
Welche Beweise gibt es denn, auf deren Grundlage diese Verhaftung stattfand?
Ja, die Journalisten sollen alle eine bestimmte Messenger-App auf dem Handy haben, nämlich den Bylog-Messenger. Die türkische Justiz sagt, darüber haben Gülen-Anhänger kommuniziert und darüber haben sie auch eben den Putsch geplant. Nach dem Putschversuch wurden massenhaft Handys beschlagnahmt und wer den Bylog-Messenger drauf hatte, der wurde auch festgenommen.
Kann man zweifeln, wie stichhaltig das denn eigentlich ist, ne? Von einer App generell darauf zu schließen, dass man Gülen-Fan ist oder den Putsch beteiligt hat.
Ja, ich finde es auch sehr schwierig. Bylog war wohl zumindest eine ganze Zeit nämlich frei im Internet verfügbar, ganz normal im Apple Store zum Beispiel. Da hätte ich sie mir ja auch theoretisch runterladen können, die App. Die türkischen Behörden sagen allerdings, irgendwann war sie eben nicht mehr frei erhältlich und wurde nur noch persönlich innerhalb der Gülen-Bewegung weitergegeben. Der türkische Geheimdienst hat Bylog auch schon früher gehackt und deshalb gibt es viele Berichte, dass spätestens danach Gülen-Anhänger die App viel weniger genutzt haben und dass die letztes Jahr eher wieder auf WhatsApp umgestiegen sind. Also das ist eine schwierige Kiste und da gibt es auch teilweise widersprüchliche Infos, aber ich finde, Leute nur auf der Basis zu verhaften, dass sie eine App auf dem Handy haben, das ist schon krass, weil da ja auch gar nicht differenziert wird. Ja, haben die sich jetzt in dem Messenger einfach über Oma unterhalten oder Selfies hin und her geschickt oder haben sie da eben einen Putsch geplant?
Schwierig. Nochmal zurück zu den 35 Journalisten, die heute verhaftet wurden. Das ist ja noch mehr Grund zur Beunruhigung eigentlich für alle, die der Türkei vorwerfen, die Pressefreiheit langsam aber sicher abzuschaffen.
Ja, ja, absolut. Auf der Pressefreiheitsrangliste von Reporter ohne Grenzen liegt die Türkei mittlerweile ja auf Platz 155 von 180. Bis zu 150 Journalisten sitzen in türkischen Gefängnissen, mehr als in jedem anderen Land auf der Welt. Und weil in der Türkei ja noch der Ausnahmezustand gilt, dürfen die in der EU-Haft bis zu 5 Jahre festgehalten werden, ohne dass es einen Prozess gibt. Und die türkische Justiz hat ja mehr als genug zu tun gerade. Deshalb ist auch völlig unklar, wann die 35 Journalisten die Chance bekommen, sich zu verteidigen. Genauso wie übrigens auch Deniz Yücel. Der sitzt weiter in Einzelhaft. Seine Frau darf ihn nur einmal pro Woche eine Dreiviertelstunde lang besuchen. Aber ob und wann der jemals wieder freikommt, ist völlig unklar.
Heute wurden in der Türkei wieder Journalisten verhaftet. 35 Stück, weil sie eine bestimmte Messenger-App auf dem Handy haben und die genutzt haben. Die Einzelheiten dazu hatte Caro Bredendieck aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Im Wort Experte steckt schon die zeitliche Begrenzung dieses Jobs drin. Der Ex der ARD-Sportschau ist seit heute Mehmet Scholl, habt ihr bestimmt mitbekommen. Nach 9 Jahren Zusammenarbeit haben Scholl und die ARD sich darauf geeinigt, in Zukunft nicht mehr zusammenzuarbeiten. Das war in der Vergangenheit keine konfliktfreie Beziehung. Scholl wurde für den ein oder anderen Kommentar schon scharf kritisiert.
Ich hatte zwischendrin Angst, dass er sich wundgelegen hat, dass man ihn wenden muss.
Das war seine Aussage über Mario Gomez, EM 2012. Scholl hat sich aber dafür entschuldigt, wie sich das auch gehört. Jetzt aber also das aus. Ich habe mit Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion über diese Auflösung heute gesprochen und wollte wissen, welche Gründe jetzt final zu dieser Auflösung geführt haben.
Ja, offizielle Gründe werden noch spekuliert. So viel ist sicher, dass Mehmet Scholl sich geäußert hat vor wenigen Tagen in seiner Sendung Mehmet Scholl Platten und dann nochmal über diese Situation beim Confed Cup geredet hat.
Das ist eine Sendung, die läuft beim Bayerischen
genau,
Rundfunk.
Genau, ne? Da stellt er so ein bisschen seine Musik vor. Und da hat er sich geäußert zu dieser Situation beim Confed Cup. Es ging ja darum, es sollte ein Beitrag über russisches Doping gesendet werden im Vorfeld des Halbfinals Deutschland gegen Mexiko und Portugal-Chile. Und das hat ihm nicht gepasst. Er hat das auch noch erklärt, es ist ein toller Fußballtag. Und immer wenn einer der ARD-Anstalten, die dran sind, eine bestimmte Redaktion hat, man kann jetzt spekulieren, welche das ist, dann kommt immer so ein blöder negativer Bericht und das nervt mich. Und er wollte dann dafür sorgen, dass der nicht gesendet wird. Das sagt er auch ganz offen. Und als man ihm gesagt hat, er dürfe sich nicht einmischen, hat er gesagt, dann gehe ich und dann ist er gegangen. Das ist so ein bisschen die Geschichte, über die man spekuliert, dass es da so ein tiefes Zerwürfnis gegeben hat. Offiziell bestätigt das keiner, aber das ist wahrscheinlich der Grund.
Wir wissen es auch noch nicht. Wir wissen auch nicht, wie diese Bande zwischen ihm und der ARD sowieso war. In der Vergangenheit gab es auch da auf seine Kommentare die ein oder andere Zuschrift schon mal. Weiß man jetzt alles nicht so genau, wie glücklich man da mit ihm war. Nichtsdestotrotz, wir brauchen einen neuen. Matthias, klar, du hast einen festen Job, deswegen ist es schwierig für dich. Aber wir können ja mal versuchen, so ein Gedankenspiel. Was muss eigentlich dieser Experte? Es ist ein unglaublich schwieriger Job, weil alle wissen es in der Regel ja wie bei Kommentatoren.
80 Millionen Bundestrainer.
Sowieso alle wieder besser. Aber ohne geht ja auch irgendwie nicht. Oder sagst du es von vornherein, doch, lass mal weg den Experten im Fußball?
Naja, es gibt zumindest einige Stimmen, die sagen, das Geld kann man vielleicht sparen und in was Richtiges investieren noch bei der Fußballübertragung. Das sind dann so die Fußballpuristen, die das vielleicht gar nicht brauchen, die das einzige Spiel gucken wollen. So ein Experte macht natürlich aber trotzdem was her, einfach auch nochmal, um was zu zeigen. Ich bin mir ziemlich sicher, die ARD wird einen Nachfolger verpflichten. Jetzt beim Confed Cup ist ja Thomas Hitzlsperger eingesprungen. Könnte einer sein, aber vielleicht geht es auch in eine ganz andere Richtung.
Wir schauen uns mal genau an, was diese Person bräuchte. Wie viele Phrasen pro Take sind okay? Was meinst du?
Ja, ich glaube nicht, dass die ARD so ein Phrasenschwein aufstellen wird, wie man das ja aus anderen Sendungen von anderen Sendern kennt. Ich glaube einfach, dass zum Fußball Phrasen dazugehören in gewissem Sinne. Also das muss jetzt nicht ins Extreme gehen, muss ja auch nicht ganz luftleer sein, was da als Analyse bei rauskommt. Aber ich glaube, das gehört zur Folklore einfach dazu. Und also 2 pro Satz kann ich jetzt sagen oder 5 pro Satz. Ich glaube, das hilft ja keinem weiter. Aber
Bisschen
was muss drin sein, um diese Phrase zu benutzen.
Wie hoch muss die Person gespielt haben? Nationalmannschaft oder reicht es auch aus der Kreisliga?
Nationalmannschaft muss nicht sein. Die ARD wird sicherlich jemanden haben wollen, den man kennt, der einigermaßen prominent ist. So war es bei Mehmet Scholl, so war es vorher auch bei Günter Netzer. Es muss ja jemanden sein, mit dem man die Marke verkaufen kann. Es sollte jemand sein, der einen markigen Satz spricht. Aber nehmen wir mal zum Beispiel das Beispiel WM 2006. ZDF, da war Jürgen Klopp der Experte. Der war damals bei Mainz 05, war jetzt nicht die Premium-Champions-League-Klasse. Er war so Fußballexperten bekannt als Bundesliga-Trainer, aber jetzt nicht der Superstar, mit dem man in die Werbung gehen konnte. Und der hat ja tatsächlich so ein bisschen diese Arbeit auf so ein neues Niveau gehoben. Ich erinnere mich an einen O-Ton, den die brasilianische Fußballnationalmannschaft gegeben hat bei der WM 2006. Die haben immer gesagt, sie können erst ins Bett gehen, wenn sie das Fußballspiel gesehen haben und dann, auch wenn sie nicht verstehen, dem Mann mit den Buntstiften zugeguckt haben. Und das war eben Jürgen Klopp. Also auch die fanden es irgendwie witzig. Das zeigt schon, da gehört Entertainment-Faktor dazu. Und es muss halt jemand sein, der einfach ein Typ ist.
Macht man ja jetzt beim ZDF dann auch wieder mit dem Trainer oder Ex-Trainer
Stanislavski,
ne, der mit dabei ist. Also dieses System scheint irgendwie zu funktionieren. Optisches Muss, was muss dieser Experte, wie muss er aussehen? Was für ein Style müsste er so repräsentieren? Was glaubst du?
Ich glaube, er muss einfach zu dem Setting passen. Also wenn wir an die WM in Brasilien denken, ich würde mich jetzt nicht im Smoking auf diese Terrasse an der Copacabana stellen und da als Olli Kahn mit Katrin Müller-Hohenstein mal an der Ostsee bei einer Europameisterschaft war, wäre jetzt vielleicht auch schwierig. Aber ob es dann in einem Hochglanz Studio dann die Jogginghose sein muss, weiß ich nicht. Ich glaube, es muss einfach passen und da gibt es nicht so ein Aussehenscode.
Dein Favorit?
Schwierige Frage. Also ich glaube nicht, dass es Thomas Hitzlsperger wird, zumal der ja auch in einer Funktion gerade beim DFB ist, als Beauftragter für Vielfalt, wenn ich das richtig weiß. Und es wird wahrscheinlich jemand sein, der eher prominenter ist aus dem Fußball. Ich habe heute den Namen Stefan Effenberg schon mal gehört. Der wäre so jemand, der polarisieren würde. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft, da könnte es noch ein paar Kandidaten geben, die es werden können.
Sagt Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion und ihr habt es nicht sehen können, aber Theresa hat im Studio den Kopf geschüttelt bei Stefan Effenberg.
Ja, das muss jetzt nicht sein, finde ich. Ja. Also, nö.
Wir haben euch gefragt, wen wollt ihr gerne haben als Experten? Rausgekommen ist Kermit der Frosch, Wolfgang Bosbach, Tobias Escher, Legert oder Basler, Ex-Spielerin aus der Frauennationalmannschaft, Dieter Eils, Caroline Kebekus oder Steffen Seibert. Einschätzung von dir?
Also ich fände ja Caroline Kebekus wirklich cool, dann würde ich Fußball auch mal schauen.
Falls ihr Theresa gewinnen wollt, liebe ARD Sportschau, fragt doch mal Caroline Kebekus an. Die kennt ihr doch sowieso schon im Haus dort. Ansonsten ist es aus. Zwischen Mehmet Scholl und der Sportschau heute haben sich diese beiden getrennt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Einmal draufspucken und schon läuft das Ding. In den USA hat ein Forscher eine Batterie entwickelt, die mit Speichel funktioniert. Die Batterie besteht aus Papier, auf dem sich ganz bestimmte Bakterien befinden, mit deren Hilfe sich Strom erzeugen lässt. Diese Bakterien sind aber gefriergetrocknet und legen erst los, wenn sie mit Spucke in Kontakt kommen. Laut ihrem Entwickler ist die Batterie sehr günstig herzustellen, lange zu lagern, einfach zu transportieren und deshalb vor allem für den Einsatz in Entwicklungsländern geeignet. Dort könnte sie zum Beispiel in medizinischen Schnelltests eingebaut werden, mit denen Patienten sich selbst untersuchen können. Denn Spucke ist ja selbst unter extremsten Bedingungen immer vorhanden. Eine LED kann die Batterie schon versorgen, ihre Leistung soll aber noch verbessert werden. Unter Leuten fühlen sich die meisten Menschen am wohlsten, wenn die anderen sich in einem bestimmten Abstand befinden. Nicht zu weit weg, aber auch nicht zu nah. Diese Wohlfühldistanz gibt es auch bei Fruchtfliegen und sie verändert sich, je nachdem, wie viel Dopamin im Hirn der Fliegen im Umlauf ist. Das schreiben Forscher aus Kanada in einem Fachartikel. Dopamin ist der Botenstoff, der für das Belohnungssystem eine wichtige Rolle spielt. Männliche Fruchtfliegen gingen auf Abstand zueinander, wenn der Dopaminspiegel zu niedrig war, und rückten den anderen Fliegen auf die Pelle, wenn er zu hoch war. Die Weibchen gingen sowohl bei zu viel als auch bei zu wenig Dopamin im Hirn auf Abstand. Für die Forscher sind diese Ergebnisse ein erster Anhaltspunkt dafür, warum Menschen mit bestimmten psychischen Krankheiten eine andere Wohlfühldistanz haben als gesunde Menschen. Sie wollen als nächstes klären, welche äußeren Reize die Dopaminausschüttung beeinflussen und wie sich der Botenstoff genau auf die Wohlfühldistanz auswirkt. Fruchtfliegen und Menschen sind sich genetisch relativ ähnlich, deshalb wird an den Tieren viel geforscht. Mal schnell den USB-Stick in den Rechner gesteckt und schon sind die Daten übertragen. Aber vielleicht nicht nur die, sondern ungewollt auch noch andere sensible Informationen. Wissenschaftler aus Australien haben 50 Computermodelle und externe USB-Hubs untersucht. Ergebnis: Bei 90% der Geräte konnten die Daten, die über einen USB-Anschluss übertragen wurden, über einen benachbarten Anschluss abgegriffen werden. Die Forscher schafften es beispielsweise, mithilfe einer Lampe mit USB-Anschluss auszulesen, was auf einer Tastatur mit USB-Anschluss eingegeben wurde. Beide Geräte waren nebeneinander an einen Rechner angeschlossen. Die Wissenschaftler, die ihre Ergebnisse kommende Woche bei einer Konferenz in Kanada vorstellen, raten, per USB nur Geräte anzuschließen, von denen man ganz genau weiß, dass sie sicher sind. Das heißt auch, keinen fremden USB-Stick. Langfristig fordern sie, dass USB-Anschlüsse komplett überarbeitet und sicherer gemacht werden.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern, da gab es ihn, diesen einen emotionalen, goldenen Moment, auf den man als Athlet so lange hinarbeitet. Nicht für Deutschland, dafür aber für Norwegen. Karsten Warholm war das. Über 400 Meter Hürden Gold für Norwegen. War eine Sensation für Deutschlandfunk Nova live. Jetzt bei der Leichtathletik-WM im Stadion in London ist Jens-Jörg Rieg. Jens-Jörg, welcher Moment hat bei dir bisher für Gänsehaut gesorgt?
Ja, witzigerweise bin ich mit dem norwegischen Kollegen, der im Winter Langlauf überträgt, gerade hierher gelaufen. Also der klang eigentlich ganz normal, muss ich sagen. Aber gestern beispielsweise gab es auch einen Gänsehautmoment, als Isaac Magwala allein antreten musste. Wir haben ja hier dieses Magen-Darm-Problem. Er war in der Quarantänezeit und durfte dann nicht zu dem eigentlichen Vorlauf über die 200 Meter antreten und lief dann gestern allein, wie er das gemacht hat und wie die 60.000 vor allen Dingen damit umgegangen sind. Großartig aus deutscher Sicht. Ganz klar, Caro Schäfer, die Silbermedaille und die vielen, vielen Tränen nach diesem ersten großen Erfolg in dieser ohnehin wunderbaren Bühne für die Leichtathletik mit 60.000 an jedem Abend.
Bleiben wir mal ganz kurz bei der Sportart, die vom Norden in der Vergangenheit auch dominiert wurde. Speerwerfen. Es könnte Gold, Silber und Bronze für Deutschland in der Tat geben. Erst am Samstag, aber heute gibt es die Qualifikation, ne?
Ja, der mit den dicksten Armen, Jojo wird er genannt, Johannes Vetter, der Dresdner, der mittlerweile in Baden in Offenburg zu Hause ist, das sind wirklich so richtige Popeye-Arme, steht da unten, ich habe ihn gerade einmal werfen sehen, schon in Richtung 83 Meter, dann ist so eine gelbe Linie auf dem Rasen markiert, dass alle der 60.000 Zuschauer wissen, das ist die Marke, die erzielt werden muss, wenn man das in den drei Versuchen, die man in der Qualifikation hat, schafft, ist man also im Finale mit dabei. Ich bin sehr guter Dinge, selbst der Schwächste der drei Deutschen, Andreas Hofmann, hat eine persönliche Bestleistung von 88 Metern. Er ist zwar so ein bisschen Wackelkandidat, aber wir haben ja auch noch einen Olympiasieger mit dabei, mit Thomas Röhler. Und der weist mal auf die Besonderheit dieses Trios hin.
Wenn ein Ast nicht sticht, dann haben wir zwei weitere immer im Köcher. Und das Sperrwurf-Team ist wirklich aktuell so stark, dass auf jeden, bei allen Bedingungen irgendwie Verlass ist. Es ist fast wie ein super Kartenspiel, wo man mal die richtige Karte irgendwie ziehen kann. Und da kann man stolz drauf sein.
Ja, und man muss auch ein bisschen noch warten können, zumindest auf Thomas Röhler, denn der wird erst in anderthalb Stunden dran sein. Aber einen Johannes Vetter sehen wir so in ungefähr 20 Minuten, dann geht's los mit der Qualifikation.
Kann man denn sagen, warum Deutschland plötzlich Speer werfen kann? Was gibt's da für Erklärungsansätze?
Das ist zum einen natürlich immer die Geschichte, wenn mehrere sozusagen in einer Disziplin sich betteln, sich weiterhelfen. Sie arbeiten mit großem Know-how. Beispielsweise, das werden nicht alle wissen, setzt Thomas Röhler Drohnen ein, um aus der Luft seine eigenen Versuche noch zu beobachten. Und dann kommt natürlich dazu, dass du ab und zu einfach auch mal einen guten Jahrgang hast. Und wir hatten natürlich beispielsweise in Offenburg um Boris Henry, der mal schon WM-Medaillen gewann, der Ehemann von Christina Obergeföll, ein großes Know-how in dieser Disziplin Speerwurf. Und da ist jetzt der Johannes Vetter hingegangen, sodass sich vieles zusammengetan hat, was am Ende für große und starke Leistungen sorgt. Oder übersetzt für die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3 der Weltrangliste. Denn das sind die drei deutschen Speerwerfer.
Es ist gerade bei dir im Hintergrund so laut gewesen und die Glocke hat geläutet. Folgedem war irgendeine Langstrecke angesagt?
Sehr gut, ich wäre auch darauf eingegangen, auf unsere Ulmerin, die sich hier versucht hat, aber es nicht geschafft haben wird, Alina Reh vom SSV Ulm. Es ist die erste Runde, also es ist noch kein Finale. Wir haben hier heute drei Finals, alle drei im Übrigen ohne deutsche Beteiligung. Dreisprung, 200 Meter und 400 Meter Hürden. Und für sie stand erst einmal die Aufgabe an, sich über die 5000 Meter der Frauen unter die ersten fünf ihres Laufes zu bringen. Das hat sie mit großem Abstand nicht geschafft.
Mit den schönsten Momenten angefangen und dann mit einem traurigen aufgehört. So ist es nun mal manchmal im Sport. Für Deutschlandfunk Nova in London bei der Leichtathletik-WM war das Jens-Jürg Rieck. Lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eigentlich ist Sommer und es regnet und es ist kalt und es ist windig. Deswegen haben sich vielleicht auch diejenigen, die deutsche Filme für die Oscars im März im nächsten Jahr vorschlagen, auch gedacht, Mist, es muss schon Herbst sein, wir müssen wieder arbeiten. Ich weiß, es verwirrt, aber heute ging's schon los in Sachen Oscars, die in genau 206 Tagen verliehen werden. Deutschlandfunk Nova Filmkritiker und Moderator der Sendung Eine Stunde Film, Tom Westerholt, kann uns das sicherlich erklären. Tom, was war da heute los?
Also nennen wir das vielleicht mal so einen allerersten Schritt auf dem Weg zu den Oscars. German Films, der deutsche Marketing-Dachverband, der hat heute bekannt gegeben, welche Filme als potenzielle Oscar-Kandidaten von den Filmfirmen überhaupt eingereicht worden sind. 11 Filme sind das insgesamt, da hockt sich jetzt so eine Jury dran und die wählt bis zum 24. August einen davon aus. Der wird dann nach Hollywood geschickt und da geht's dann weiter. Die Oscars-Jury fällt aus allen Einsendungen aller Länder insgesamt 9 Filme aus für die sogenannte Shortlist. Und erst aus dieser Shortlist, aus diesen 9, werden am Ende die 5 Filme ausgewählt, die am 23. Januar als die 5 Oscar-Nominierten in der Kategorie bester ausländischer Film bekannt gegeben werden. Darauf hoffen diese 11 Filme ab heute, die bei German Films eingereicht worden sind.
Also wir sind noch in einer ziemlich weiten Vorrunde, ein ganz schön langer Weg bis dahin. Was sind das genau für 11 Filme?
Es ist teilweise abenteuerlich, um es mal vorsichtig auszudrücken. Filme wie die Komödien Mein Blind Date mit dem Leben oder auch Willkommen bei den Hartmanns. Ich meine, die waren zwar an der Kasse sehr erfolgreich, haben aber bei den Oscars nun wirklich gar nichts zu suchen. Die Amerikaner können mit deutschen Komödien und deutschem Humor eh nicht viel anfangen. Ne? Selbst der herausragende Toni Erdmann letztes Jahr haben wir gesehen, hat in den USA keinen Henkelpott gewinnen können. Gilt ähnlich wohl leider auch für die Tragikkomödie Die Blumen von gestern von Chris Kraus. Ich fand den super, aber auch der wird vermutlich nicht als deutscher Beitrag nach Hollywood geschickt. Sarkastischer bis grotesker, komödiantischer Umgang mit dem Thema Nazi-Altlasten ist eher schwierig in Amerika.
Du vermutest also dann eher, wenn ich dich richtig verstehe, dass ein deutsches Drama als Kandidat da vorgeschlagen wird?
Ganz genau. Da sind auch wirklich ein paar ganz gute in der Einreichungsliste drin. Paula zum Beispiel über die Malerin Paula Modersohn-Becker oder Jonathan mit einem super Jannis Niewöhner als jungem Bauernsohn, der sich um seinen schwerkranken Vater kümmern muss. Tolle Filme, die werden es aber auch nicht werden.
Mach's nicht so spannend. Ist da irgendwie so ein Überkandidat Das Leben der anderen oder sowas wieder dabei?
Ja, genau. Und deshalb können nämlich die anderen 10 eigentlich auch jetzt schon einpacken. Ich verwette an dieser Stelle, kannst du aufschreiben, ein 10er-Pack Kinokarten drauf, dass die deutsche Jury den Film Aus dem Nichts ins Rennen schicken wird.
Jetzt habe ich aufgeschrieben, ich muss dich allerdings korrigieren, auch der Henkelpott, den man da gewinnt, ist ein Goldjunge, aber das weißt du sicherlich. Aber der Film Aus dem Nichts, der ist von Fatih Akin, ne?
Ist der neue von Fatih Akin, ganz genau, ist ein deutscher Terrorismus-Thriller mit Diane Krüger in der Hauptrolle, startet im November bei uns im Kino. Ganz viele Gründe sprechen für den. Zum einen der politische Hintergrund. Eine Deutsche, die mit einem Kurden einen Sohn hat, verliert Mann und Kind bei einem Bombenanschlag in Hamburg, ist ein aktuelles und hochpolitisches Thema. Außerdem lieben die Amis Diane Krüger. Die ist ja quasi Hollywood-Star. Wenn der nicht aus diesen 11 Kandidaten für Deutschland ausgewählt wird, sollte man die Jury feuern.
Das hast du gerade gesagt, der politische Hintergrund, der wäre so wahnsinnig wichtig. Warum denn?
Na, guck mal auf die bisherigen deutschen Gewinner in der Kategorie bester ausländischer Film. 1980, Die Blechtrommel, Volker Schlöndorff. Ein Film mit Nazi-Hintergrund, spielt vor und während des Zweiten Weltkriegs. Dann 2003, Nirgendwo in Afrika, der Oscar-Gewinner von Caroline Link, spielt vor und während des Zweiten Weltkriegs. Und schließlich 2007, Das Leben der Anderen, Florian Henkel von Donnersmarck, das große, dunkle Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte, ein Stasi-Drama. Irrwitzigerweise ist es genau das, was man von den deutschen Oscar-Anwärtern in Hollywood erwartet. Immer noch. Ein schweres, politisches Drama. Und Akins Aus dem Nichts würde da perfekt reinpassen. Ob er es dann auf die Shortlist schafft und am Ende unter die 5 Nominierten, das sage ich dir gleich, nachdem ich deinen Kaffeesatz gelesen habe. Aber hinschicken sollte man ihn wenigstens erstmal definitiv.
German Films, der Marketing-Dachverband der deutschen Filmindustrie, Sitz in München, hat heute die 11 Einreichungen für die deutschen Oscar-Bewerbungen 2018 bekannt gegeben. Am 24. August wird einer davon dann als deutscher Beitrag nach Hollywood weitergereicht. Und dem können wir dann die Daumen drücken, denn nur 5 ausländische Bewerbungen werden angenommen kommen in den Endkampf, wenn man so will.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Was da heute los war, ne, bei Twitter, der Hashtag Dembélé, der Name dieses Fußballspielers von Dortmund, der war ganz weit oben, weil der Spieler nicht zum Training gekommen ist und sich alle gefragt haben, wo ist er denn eigentlich? Nicht aufzufinden. Ist ihm was passiert oder eben nicht? Und als er dann schon fast wieder aus den Trending Topics raus war, war klar, der ist in Dortmund. Der ist einfach nicht zum Training gekommen. Und es wird spekuliert, ob das vielleicht so ein kleines Zeichen ist, weil er ja zum FC Barcelona möchte. Das hat auf jeden Fall den Rattenschwanz, dass er jetzt nicht mitspielen darf. Er ist erstmal suspendiert und am Wochenende im DFB-Pokal in der ersten Runde darf er nicht für Dortmund mitspielen. Ja, so tragisch das dann auch ist. Das ist auch so eine Twitter-Karriere, die man da hat. Ne? Theresa, das war die Redaktionskonferenz für heute. Ganz lieben Dank.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.